Eine liebe Kollegin von mir hat mal zu mir gesagt, ja, deine Gerichte sind wie eine Umarmung von innen. Und das fand ich, war eins der schönsten Komplimente, die ich bekommen habe. Und das macht für mich ein schönes Gericht aus, wenn es sich anfühlt wie eine Umarmung von innen.
Servus und herzlich willkommen bei Food Fact. Unser heutiger Gast ist eine Frau, die sich nur schwer einordnen lässt, weder als Künstlerin noch als Köchin. Steffi Parloff arbeitet zwischen Küche, Konzept und Kunst. Sie inszeniert Essen als Wahrnehmungserlebnis, als Moment der Begegnung und des Nachdenkens. Es wird also heute vielleicht eine etwas ruhigere Folge, kein Fastfood fürs Ohr, dafür aber mit umso mehr Geschmack, Haltung und Neugier. Liebe Steffi, servus bei Food Fact, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir unser Gespräch beginnen, probieren wir vielleicht gleich mal was aus. Und zwar habe ich hier mitgebracht vegane Krabbenchips. Also Knabbereien, rein pflanzlich und ganz ohne Nährwesttiere.
Bitte ja, schön. Danke.
Du schaust skeptisch.
Ja, mein Gesicht war eben skeptisch. Ich habe so ein kleines Guilty Pleasure. Ich liebe Chips. Und das wusstest du aber nicht. Darf ich? Ich mache sie gleich auf, ja?
Na klar, wir probieren das hier.
Wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich jetzt nicht denken, dass sie nach Krabbe schmecken sollen. Also schmecken gut.
Aber es schmecken Krabbenchips schon ein bisschen nach Krabbe.
Ja,
gell?
Schon. Also ist ja künstlich erzeugt.
Mhm.
Der Geschmack. Und sie sind halt nicht super fettig. Was eigentlich ganz gut ist. Weil sonst hat man immer, oder ich immer gleich ein schlechtes Gewissen, wenn ich so viele Chips futter.
Mhm. Stimmt, sie haben nur und anfangs sagen 25% Fett.
Na denn, das geht ja. Das normale, geht, ja. Normale Chips haben wahrscheinlich ja deutlich
das
mehr.
Durch die Sendung. Sag mal, ein deutscher Künstler, Thomas Rentmeister, verwendet Kartoffelchips in seinen Installationen, zum Beispiel in seinem Werk Müll, Riechen und nicht sehen. Würdest du dich reizen, mit solchen Krabbenchips oder mit anderen industriellen Produkten mal künstlerisch zu arbeiten?
Ah ja, das ist ein wichtiger Teil meiner künstlerischen Praxis. Also gerade der, wenn es aneinander clasht von Produkten oder Lebensmitteln, Speisen, die wirklich von Hand erzeugt sind und aber Sachen, die super hoch industrialisiert sind. Für mich ist es total, ist ein wichtiger Teil meiner künstlerischen Praxis und auch meine künstlerische Praxis besteht ja aus Installation, gekoppelt mit Essen, mit der Beschäftigung mit Essen, wo ich BesucherInnen einlade, Teil der Installation zu werden, indem sie einen Teil der Installation auch essen können. Und da interessiert mich gerade immer sozusagen das Zusammenspiel oder ja, Zusammenspiel eigentlich zwischen hochindustrialisierten Produkten, die oft auch vom Geschmack natürlich sehr, sehr speziell sind, und dann Speisen, die ich selbst hergestellt habe, die komplett ohne jetzt Geschmacksverstärker und dergleichen auskommen.
Und wie schaut das Zusammenspiel dann da aus?
Also ich habe mal zum Beispiel eine Installation gemacht mit einem Wiener Künstler zusammen, eine Essen, William Knaack. Da haben wir mit Red Bull gearbeitet, aber da haben wir nur, dann wir sozusagen das Red Bull genommen, nur damit es den Raum beduftet, könnte man sagen, weil Red Bull hat ja einen sehr, sehr intensiven Geruch. Und haben dann die Dosen genommen und haben da selbstgemachtes Quass, das fermentierte Brottrunk, reingefüllt. Und die Leute waren natürlich, also diese Dosen gesehen haben, waren alle so, oh, wir wollen aber kein Red Bull hier trinken. Und waren so gleich so ein bisschen anti, weil sie natürlich was ganz anderes erwartet haben. Weil sie erwartet haben, okay, da ist jetzt Red Bull in der Dose. Und solche Sachen interessieren mich dann schon. Also Dinge auch aus ihrem Kontext zu heben oder einfach Erwartungen nicht zu erfüllen oder zu brechen. Also das finde ich eigentlich am spannendsten, glaube ich.
Interessiert dich da mehr das Material Essen, also Lebensmittel als Kunstmaterial oder die Reaktion der Menschen?
Ich glaube sowohl als auch. Also die Reaktion und also im Mittelpunkt steht schon natürlich, stehen die Personen, die es dann auch tatsächlich essen, weil darum geht's mir. Was macht's eigentlich mit den Menschen? Weil es eigentlich so einen Impact auf die Personen haben soll. Und, aber es, die Materialität, ich glaube, das ist nicht voneinander zu trennen. sozusagen in dem Moment, wo man es konsumiert und sieht, bei den Chips auch, ich sehe, okay, die sind jetzt rund, dadurch, dass sie frittiert sind, sind sie so gewölbt, dann fasse ich sie an, dann haben sie eine ganz spezielle Textur, dann beiße ich rein, dann gibt es wieder ein ganz anderes Geräusch und da passieren da so viele Dinge gleichzeitig, wenn man mit Essen arbeitet und das finde ich eigentlich, ja, ist das Spannende daran. Also ich glaube, man kann nicht Dinge voneinander trennen oder isolieren.
Was würdest du denn sagen, wie verändert sich der Blick auf Lebensmittel, wenn man sie künstlerisch inszeniert?
Zum einen sind die Leute, die jetzt zu meinen Installationen kommen, sind vielleicht zuerst verunsichert, sind sich nicht im Klaren darüber, sind sie in der Position, es essen zu können oder dürfen sie es überhaupt, weil es ja eine Ausstellung ist und sozusagen ein Exponat. Und dann bedarf es auch immer viel Vermittlungsarbeit, dass man auch kommuniziert, weil sicherlich ist jeder anders. Der eine traut sich vielleicht und isst sofort und der andere denkt sich, okay, vielleicht darf ich sie einfach nur anschauen. Ich glaube, ja, für die Leute, viele, viele Menschen, die jetzt nicht erfahren sind, vielleicht in Ausstellungen zu gehen oder zu Museen, glaube ich, denken immer, es gibt so bestimmte Verhaltenskodex oder was ist richtig, was ist falsch, was darf man, was darf man nicht. Gibt es ja auch sozusagen in großen Museen. Ja, mein Ziel ist es eigentlich sozusagen, Kunst niederschwelliger zu machen, könnte ich eigentlich sagen. Und ich glaube, Essen ist da eine sehr gute Möglichkeit, weil für mich ist es total wichtig, dass Kunst nichts Elitäres ist, dass es nicht Menschen vorbehalten ist, die schon so aufgewachsen sind, die schon von Kindesbeinen an vielleicht mit ihren Eltern oder Bekannten im Museum waren, sondern dass jeder, ich glaube, Kunst ist einfach so eine Offenheit, Dingen zu begegnen, die man noch nicht kennt. Und das, glaube ich, auch so ein ganz tiefer Impuls von mir, weil ich generell eine Person bin, ich bin total neugierig auf Dinge, die ich nicht kenne und Menschen, die ich nicht kenne. Und ich finde es einfach so eine große Bereicherung, immer wieder die Möglichkeit zu haben, Dinge anzuschauen aus einer anderen Perspektive. Und ich glaube, dafür ist Kunst ganz toll. Und wenn sozusagen ich in dem Moment, wo ich Essen damit reinbringe, es schaffe, Menschen dazu zu bewegen, zu sagen, ah, ich probiere es jetzt. Und dann können sie auch ganz unmittelbar, weil sie ganz unmittelbar was schmecken, was riechen, was erfüllen, sich dazu verhalten. Und das, glaube ich, ist die große Qualität, die ich darin sehe und wo ich auch eine unglaubliche Freude habe, wenn ich dann bei den Installationen bin oder man kann es auch, ich habe neulich mal gefragt, ist das jetzt eine Performance, mit den Menschen in Austausch zu kommen und mich darüber zu unterhalten, wie sie das jetzt gerade empfinden und so und wirklich von Kinder bis Menschen in höherem Alter. Und das, finde ich, ist wirklich für mich eine unglaubliche Bereicherung. Und das ist auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit, glaube ich, dieser Austausch.
Jetzt reden wir über künstlerische Installationen, über Kunst, über Museen. Und trotzdem sagst du, du möchtest dich nicht einordnen lassen und dich selbst als Künstlerin bezeichnen. Warum?
Doch, ich bezeichne mich schon als Künstlerin, aber ich bin, viele sind natürlich, also ich bin, wenn man so will, ausgebildete Künstlerin, hat das studiert an unterschiedlichen Orten in Europa und bin aber auch Köchin. Und mir ist aufgefallen, also generell bin ich keine Freundin von sehr strengen Kategorisierungen, weil ich glaube, das beschränkt dann halt wieder diese Offenheit. Und klar gibt's Menschen, die mich dann fragen, ah, bist du jetzt eher eine Künstlerin oder bist du eher eine Köchin? Und dann sage ich immer ganz oft, ich bin eine Arbeiterin. Weil es war ein langer Weg dahin, aber ich mache einfach die Dinge, die mich interessieren und die ich für sinnvoll erachte, die auch Menschen vielleicht mitgeben möchte. Und da ist es vielleicht nicht unbedingt in erster Linie total wichtig, ob ich jetzt eine Künstlerin oder eine Köchin bin. Klar, für einige mag es vielleicht wichtig sein, aber für mich, ich bin natürlich total geprägt durch diese Ausbildung. Also durch das Ästhetische, wie hat man sehen gelernt, wie ordnet man bestimmte Dinge ein, wie schaut man auf Dinge. Das ist ganz, ganz stark bei mir aus der Kunst her geprägt. Zu kochen begonnen als Kind schon. Und habe dann, als ich später dann beruflich gekocht habe, habe ich gesehen, dass ich so eine bestimmte Art von Freiheit habe, die vielleicht Dinge anzugehen, auch im Kochen, die vielleicht Personen, die jetzt eine klassische Koch, Karriere gemacht haben, vielleicht nicht haben, weil sie es anders gelernt haben. Und das meine ich somit nicht kategorisieren lassen. Also ich finde es auch schön, wenn man sich selbst überraschen kann.
Wenn du sagst, du hast Ästhetik, frage ich mich, wenn du an Ästhetik denkst, was macht denn für dich ein schönes Gericht aus?
Eine liebe Kollegin von mir hat mal zu mir gesagt, ja, deine Gerichte sind wie eine Umarmung von innen. Und das fand ich, war eins der schönsten Komplimente, die ich bekommen habe. Und das macht für mich ein schönes Gericht aus, wenn es sich anfühlt wie eine Umarmung von innen. Das hat weniger was mit der Optik zu tun, sondern mit dem Gefühl, was es transportiert. Und das ist natürlich auch, kann für jeden auch wieder subjektiv sehr anders sein, weil Gerichte, die unglaubliche Kraft besitzen oder Speisen, in dem Moment, wo man was schmeckt, dass man vielleicht eine Erinnerung hat an die Kindheit oder an einen bestimmten Moment und dann erfährt man es ja nur ganz für sich alleine in dem Moment. Und ja, das, glaube ich, ist für mich ein schönes Gericht, aber wiederum auch der Moment, wenn man Essen teilen kann, weil das, finde ich, ist was ganz, ganz Wichtiges. Dass es eine Gemeinschaft erzeugt wird durch Essen im besten Fall.
Ja gut, das Bild Umarmen von innen ist ja schwer zu toppen, muss man sagen. Also,
ja, danke an die wunderbare Köchin Anna Schäffler an dieser Stelle.
Bleiben wir bei der Ästhetik. Gibt es Farben oder Formen in der Foodwelt, die vielleicht wie Stilcodes funktionieren? Oder wo du vielleicht auch bewusst Farben oder Formen einsetzt?
Nein, eigentlich weniger. Also ich bin, es gibt ja Tradition, dass es auch KöchInnen oder KünstlerInnen geben, die eben sich in einem bestimmten Farbspektrum nur bewegen oder das Essen versucht wird in einer bestimmten Form, zum Beispiel, sag ich jetzt mal, aus Karotten eine kleine Kugel zu machen oder so. Also ich finde es dann doch interessanter, wenn man mit dem Produkt arbeitet, so wie es ist. Natürlich wird es durchs Kochen, je nachdem, was man macht, auch modifiziert und wird es dann mal vielleicht ein Püree und sieht dann ganz anders aus als am Anfang natürlich. Aber daran würde ich sagen, orientiere ich mich nicht so sehr, dass ich sozusagen eine Palette von Farben habe oder eine Form, die ich immer wieder aufgreife. Also was ich zum Beispiel total interessant finde oder wenn es so, manchmal wenn es absurd wird oder ich muss jetzt gerade daran denken, an so Sachen in Gelee gegossen oder so aus den 70ern vielleicht und wie man da dann gearbeitet hat und dann hat man die Karotten in einer bestimmten Form geschnitten, damit es dann gut aussieht und so.
Ja, dieses Pink von den Bubble Gums und
genau.
Da gibt es sehr viele Querverbindungen dann auch zur Mode oder.
Also ich finde, genau, ich finde es dann, glaube ich, eher schon wieder interessant, wenn es so total so Supermarktprodukte sind. Und die dann für mich so vielleicht absurd erscheinen oder so, in Form, Farbe und auch Geschmack und dann vielleicht damit zu arbeiten oder so. Und nicht so sehr, also das, was eigentlich schon da ist, in dem Fall dann aufzugreifen.
Ja, letztens habe ich ein grasgrünes Nutella gesehen.
Ach so.
Und das fand ich interessant, weil das ja wirklich so das Auge bricht. Also ja. Da guckst du dann hin und denkst, was ist denn das jetzt? Ja. Also das fand ich eigentlich ganz lustig.
Und ich meine, das ist ja auch, ich will jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber kann jetzt keine Studie beziffern, genau welche das ist, aber das ist natürlich was anderes macht, je nachdem, wie die Produkte sind, welche Farbe die haben. Ich meine, nicht umsonst wird ja im Supermarkt, wenn die Produkte auch ausgeleuchtet und wie wir wissen, das beeinflusst unser Kaufverhalten, aber wiederum auch unser Geschmacks, unser, ja, wie wir schmecken. Ob es jetzt total rot ist oder halt, wenn jetzt alles schwarz wäre oder blau.
Du hast vorhin gesagt, beim Essen geht es vor allem auch um Begegnung. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die sozialen Aspekte des Essens eingehen, was sagt denn das, was auf dem Teller liegt, über die gesellschaftliche Zugehörigkeit aus?
Ich glaube leider sehr, sehr viel. Ich selbst bin aufgewachsen, sehr, sehr ländlich. Wir hatten einen sehr großen Garten, auch Tiere und bei uns wurde immer gekocht und ich bin da mit so einer sehr großen, meine Großmutter hat bei uns gelebt, die hat sehr viel gekocht und hat mich ja auch viel beeinflusst. Und ja, nämlich als Kind wollte man natürlich, gab es immer diese Momente, wo man gedacht hat, oh, ich will das jetzt nicht essen. Und bei uns gab es aber die Regel, okay, man muss es jetzt kosten wenigstens einmal. Und dann kann man immer noch sagen, es schmeckt nicht. Und ich bin ja noch in der ehemaligen DDR geboren. Und da hat natürlich so, ja, Mangelwirtschaft auch unser Leben geprägt. Und ich erinnere mich, für mich war wirklich das Allergrößte, nach der Wende sind wir immer in so einen ganz großen Supermarkt gefahren. Der war eine Stunde von uns weg. Und meine Eltern waren so liebevoll, muss ich euch sagen. Und wir konnten so alles probieren. Wir sind dann wieder da so umhergestreunert. Und für mich war das so, ja, auch wie ein Museum eigentlich. Weil ich da so viele Sachen entdeckt habe, die ich nicht kannte. Und habe gedacht, oh, toll. Und mein Vater mal, ja, pack ein. Und wir hatten aber eigentlich nicht viel Geld. Wir waren jetzt nicht arm, bitter arm, aber wir waren jetzt nicht so, okay, Geld spielt keine Rolle, auf keinen Fall. Und meine Mutter hatte auch einen eigenen Lebensmittelladen. Also, und Essen war in meiner Familie immer ganz, ganz wichtig. Und so bin ich aufgewachsen. Und jetzt merke ich aber, oder was heißt aber, ich merke immer mehr, dass es wirklich natürlich einen großen Unterschied macht. Ich weiß da nicht, ob es so eine soziale Zugehörigkeit ist. Ich glaube eher, wie man es von zu Hause mitbekommt. Es gibt, glaube ich, Menschen, die vielleicht über sehr viele finanzielle Mittel verfügen, aber für die Essen keine Wertigkeit hat und keinen Mehrwert in ihrem Leben. Und dann gibt es Menschen vielleicht, die sehr, sehr wenig Geld haben und die wissen, okay, Essen ist ganz wichtig. Also ich glaube, ja, da gibt es viele Schattierungen sozusagen oder Nuancen. Und ich komme ja jetzt gerade direkt von der Schule, wo ich ein Projekt mache und mit Kindern koche, die sind so zwischen der 13 und 14. Und ich finde es total interessant zu sehen, dass es so Kinder gibt, die so ganz neugierig sind und dann auf jeden Fall sich auf Sachen einlassen, die sie nicht kennen und probieren. Und für andere, die bewegen sich nicht so einen Millimeter aus ihrer Komfortzone und sagen, ich werde es auf keinen Fall kosten und so, und weil sie es nicht kennen.
Aber kennen sie es nicht, weil der kulturelle Background fehlt,
das
oder
zum Beispiel,
weil die Lebensmittel zu teuer sind oder vielleicht zu billig und man isst das dann nicht?
Nein, das glaube ich mal, klar, so im kulturellen Background, jeder hat natürlich, jede Familie hat jetzt auch ihre eigenen Speisen, die sie vielleicht immer kocht und macht. Und ich glaube, wenn man das nicht kennt, dann ist man vielleicht, gerade wenn man jung ist, aber weiß ich nicht, ich glaube, wenn man es lernt von früh an, immer so neugierig zu sein auf Dinge, und ich finde das, kann man ja auch sehr übertragen aufs Leben. Also wenn ich so neugierig bleibe bei Essen oder kostig was, und dann kann ich ja immer noch sagen, okay, schmeckt mir jetzt vielleicht nicht so, muss ich jetzt nicht noch ein zweites Mal essen. Aber wenn man sich so total verschließt von vornherein, ich glaube, das macht viel mit dem eigenen Denken. Und Essen ist dann nur so ein Anfang. Ich glaube, man kann wahrscheinlich sehr, sehr viel ablesen, wenn man mit Menschen zusammen isst, wie jemand sich am Tisch verhält. So, das fand ich auch immer sehr interessant. Ist man erst besorgt darum, anderen anzureichen, oder will man sich erst selbst den Teller vollhauen? Und ich glaube, das lernt man wirklich in der Gemeinschaft und im besten Fall in der Familie.
Inwiefern spielt denn Bildung eine Rolle beim Essen?
Ja, das, was ich meine.
Wenn du so sagst, ja, ne, also die, das lernt man in der Familie, man lernt, aber jetzt gehst du in die Schule, ja,
ja,
hat
ja
einen Grund.
Also, ja, ich glaube schon, dass es eben nicht jetzt Kinder, die Matura machen oder so, vielleicht mehr mit Essen anfangen können oder da besser gebildet sind. Ich glaube, das ist wirklich was Familiäres. Und ich glaube, das zieht sich durch alle Schichten. Also weiß ich nicht, da kenne ich jetzt auch nicht, da gibt es bestimmt auch Studien zu. Aber ich würde vermuten, dass es einfach wie so eine Weitergabe ist. Weil ich kenne es auch jetzt von meiner Nichte, die hat irgendwie gelernt, alles zu essen oder zu probieren. Und das ist irgendwie so eine totale Qualität, dass sie das auch macht und total neugierig ist. Und die ist 15, also, und die hat es aber schon gemacht, seit sie sehr klein ist. Aber weil wir es natürlich auch forciert haben.
Das heißt, die würde jetzt auch ihren Insektenriegel essen, oder?
Insektenriegel weiß ich jetzt nicht, aber ja, sie ist schon sehr experimentierfreudig.
Jetzt reden wir sehr viel über die junge Generation, ja, also über die Schüler, Schülerinnen, die Nichten. Wenn du jetzt an ältere Menschen im Vergleich zu jüngeren denkst, wie lebst du denn deren Beziehung zum Essen?
Also ich glaube, die meisten Menschen, die aus einer ganz anderen Generation kommen und die vielleicht den Krieg noch erlebt haben, also ich bin mit meiner Großmutter aufgewachsen, die ich vorher schon erwähnt habe, die ist 1913 geboren, und die hatte, bei uns zu Hause wurde nichts weggeschmissen. Und ich glaube, das kennen sehr, sehr viele von ihren Großeltern, dass Essen sehr, sehr wertvoll ist und dass sie auch sozusagen die Lage kennen, nicht jeden Tag genug zu essen zu haben. Ich glaube, wenn man das vielleicht einmal erlebt hat, wir sind ja jetzt wieder in Zeiten von Krieg, also jetzt haben es ja vielleicht auch junge Menschen schon erlebt, glaube ich, hat man wirklich ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu essen. Und mir selbst zum Beispiel ist es auch total wichtig, nämlich auch jetzt in der Schule, den Jugendlichen mitzugeben, dass Essen wirklich ein Gut ist und dass es auch sehr lange dauert, bis dann die Tomate gewachsen ist und dass man es dann nicht, wenn man es auch gekocht hat und sich die Arbeit gemacht hat, nicht einfach dann wegschmeißt, wenn es einem nicht schmeckt. Also ich finde, das ist sowas ganz Wichtiges und das gehört auch, finde ich, zur Bildung oder auch in die Schule, dass man weiß, ja, wie geht man mit Essen um, weil klar sein wird, dass Essen nicht so in dem Maße mehr zur Verfügung stehen wird in den nächsten Jahrhunderten, wie es vielleicht heute der Fall ist. Und dass wir gewohnt sind, dass wir jederzeit immer alles im Übermaß haben können.
Jüngere fangen ja dann oft an, von Zero Waste zu sprechen oder von Fermentation, wenn es darum geht, dann vielleicht eine alte Gurke mal einzulegen. Das sind ja Dinge, die die älteren Generationen durchaus kennen. Die haben das ja eigentlich entdeckt. Und ich frage mich dann, wie siehst du das? Waren das dann nicht eigentlich die wahren Innovatoren? Also diejenigen, die das zwar entdeckt haben, aber vielleicht nicht in die Welt posaunen konnten, weil es ja kein Social Media gab.
Ja, genau. Ja, ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz lange Tradition. Also ich habe letztes Jahr eine Einzelausstellung gehabt und da habe ich eine Arbeit gemacht nur zu dem Keller meiner Oma, der unter unserem Kinderzimmer war. Und dieses, man kocht alles ein und macht alles für den Winter fest und dieses ganz Saisonale natürlich zu kochen. Und das hat natürlich eine ganz, ganz lange Tradition, gerade natürlich für die Menschen am Land, die eh selbst angebaut haben. Aber es ist trotzdem gut, dass es heute Leute gibt, die es in die Welt posaunen, auch für die, die es ja noch nicht wissen.
Ich habe jetzt selbst einen Fermentationskurs belegt. Ich muss wirklich sagen, ich kannte das auch noch von meiner Oma, den eingelegten Gurken und so.
Ja.
Aber Sauerkraut zum Beispiel hätte ich jetzt nicht gekonnt. Wusste ich, also, wo es ja wirklich einfach
ist. Ja, sehr einfach, ja.
Ist ein ganz leichter Prozess.
Und ist natürlich auch so total super gesund, ne?
Ja, ja. Wenn man mit älteren Menschen spricht, sagen sie ganz oft, früher hat es ganz anders geschmeckt. Woran liegt's denn? Was glaubst du?
Also ich
meine, früher war ja auch immer alles besser. Ne?
Naja. Also ich suche auch noch nach der Apfeltasche aus meiner Kindheit, aber die werde ich nicht mehr finden. Wenn man so nach Geschmäckern sucht, die man also so.
Nicht die von McDonald's.
Nicht die von McDonald's, die so ganz tief in einem drin abgespeichert ist. Also ich glaube, früher wahrscheinlich schon gab es natürlich nicht diese hochverarbeiteten Lebensmittel, wie es sie heute gibt. Deswegen, glaube ich, hat es schon zum einen anders geschmeckt. Ja, und Essen ist natürlich, ist sowas Ähnliches wie Sprache, glaube ich. Es ist natürlich permanent im Wandel und nicht, es gibt nicht so ein festes Korsett. So essen wir und so wird auch die nächsten Jahrhunderte gegessen. Also es ist ja permanent im Wandel begriffen. Und ja, es glaube ich, gibt ja immer wieder ganz andere Bedürfnisse, die auf die Zeit angepasst werden müssen. Und ich bin gespannt, wie es Essen in der Zukunft aussehen wird, ehrlich gesagt. Und ja, ob es wieder total zurückgeht, dass man eher sagt, ja, man baut jetzt wieder an und man konzentriert sich auf klare Geschmäcker oder man hat doch total hochverarbeitete Lebensmittel und hat nur noch irgendwelche Pulver und rührt die irgendwo an.
Wenn du sagst, Essen ist im ständigen Wandel, frage ich mich natürlich, wie entdeckst du denn Neues? Wie kannst denn du diesen Wandel nachvollziehen oder vorhersehen vielleicht sogar?
Vorhersehen, glaube ich, das kann ich nicht. Ich bin kein Essensorakel, vielleicht wäre es schön, aber ich bin, was ich ja auch am Anfang gesagt habe, mich interessiert halt, sich immer eine Neugier zu behalten und nicht nur in Bezug auf Essen, sondern auf alles, was mich umgibt. Und sobald ich Sachen nicht kenne, kaufe ich die, also jetzt am Markt oder so. Wenn ich da irgendwas sehe, was denke, ach, kenne ich nicht, super, probiere ich aus. Also das ist schon mal das Erste. Und für mich ist auch der Supermarkt nach wie vor eine Inspirationsquelle. Insofern, wenn ich so nach Absurditäten suche, denke ich in den Supermarkt. Und dann streife ich da so durch die Gänge, weil ich kaufe sehr, sehr wenig im Supermarkt ein, weil ich wirklich fast, also einen sehr, sehr großen Teil meiner Lebensmittel am Markt einkaufe. Und dann gehe ich durch die Supermarkt rein und denke dann so, ah, okay, was ist das und so. Und nehme dann da auch so Sachen mit, die total absurd für mich vielleicht erscheinen und probiere die dann.
Und Kochbücher oder, keine Ahnung, Besuche im Restaurant, spielen die auch eine Rolle?
Ja, Restaurantbesuche sind ganz, ganz wichtig. Ja, eine sehr, sehr große Leidenschaft, essen zu gehen natürlich.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wird jetzt demnächst kommen oder da würdest du dir wünschen, dass da mehr zu dem Thema passiert?
Ja, mein großer Traum ist ja Kantine, eine richtig tolle Kantine. Das ist mein großer Traum eigentlich. Ich habe vor vielen Jahren eine Osteuropa-Reise gemacht alleine. Und in Osteuropa hat die Kantine, weiß nicht, ob du die kennst, einen ganz anderen Stellenwert oder wie es da gelebt wird. Und so eine richtig Kantine auf toll. Das wäre mein...
Aber jetzt in einer Versicherung oder in einer Bank oder für jeden offen. Ich weiß, in Berlin gibt es ja zum Beispiel von Chipperfield so eine ganz tolle Kantine, da bei Suhrkamp, glaube ich.
Nee,
im Architektenhaus.
Ich würde schon gut finden, wenn es nicht, also natürlich könnte es angegliedert sein an irgendein Unternehmen, aber ich finde es gut eigentlich, wenn es offen wäre für alle Menschen. Und wenn jetzt nicht nur die Leute, die in Unternehmen XY arbeiten, zur Kantine gehen dürfen. Aber eigentlich, glaube ich, die meisten Kantinen in Wien zumindest sind auch öffentlich. Ja.
Nein, eigentlich wäre ja lustig in so einer alten Magistratskantine oder in so einem Rathaus oder so irgendwie.
Ja.
Das muss ja eigentlich machbar sein. Boch, boch, boch.
Ja.
Einfach mal anklopfen. Steffi, auf künstlerischer Seite stehen da Projekte an?
Ja, immer wieder. Also ich möchte ein Buchprojekt mit meinem Vater machen. Mein Vater ist nämlich auch leidenschaftlicher Koch und von dem habe ich, glaube ich, genauso meine Kochleidenschaft wie vom Rest der Familie. Und mein Vater kocht jeden Tag für sich frisch, sehr aufwendig und ist ja total begeistert und berichtet. Wir telefonieren sehr oft und da berichtet er mir immer das Erste, was er sagt: Möchtest du wissen, was ich heute esse? Und dann sagt er mir, was er macht und ich habe gedacht, ah, das ist eigentlich eine total schöner, das wäre ein schönes Kochbuch, wenn mein Vater mir einfach über seine Speisen berichtet, wie er sie zubereitet. Und ja, das möchte ich in naher Zukunft umsetzen.
Oder vielleicht einen Podcast dazu.
Nein, ich glaube, ich möchte es lieber als Buch machen. Ja.
Okay, wie auch immer. Steffi, solltest du im Rathaus die Kantine eröffnen, dann werde ich ja vielleicht doch noch Beamter.
Ja, bitte.
Auf ein Türfleisch, ein veganes vorbei oder was es dann zu essen gibt. Bis dahin, lass uns noch die letzten Gramm Chips knabbern und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und danke für dieses tolle, inspirierende Gespräch.
Ja, danke dir. Und ja, auf zu den nächsten Chips, würde ich sagen.
Das war's für heute von Food Fact. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung oder über eure Vorschläge, wen oder welches Thema wir hier als nächstes einladen sollten. Vielen Dank, Baba und Servus bis zum nächsten Mal.